Ja, hallo nach Düsseldorf. Hallo, Mirja Meckel.
Hallo, Herr Joa.
Jetzt habe ich Ihr Buch gelesen und bin etwas ins Grübeln gekommen, weil ich schon so lang jetzt zu meiner mittlerweile 15-Jährigen sage, leg endlich dein Handy weg. Aber verbaue ich ihr damit vielleicht die Zukunft?
Naja, zwischendurch es wegzulegen ist, glaube ich, eine gute Idee, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, auf ein Gespräch, sich mal selber Gedanken zu machen. Aber das Handy an sich ist natürlich die Plattform des Zugangs zu allem, was wir in einer sich rasant verändernden technischen Welt auch brauchen. Und insofern ab und zu muss sie das Handy dann auch mal wieder in die Hand nehmen.
Das wird sie gerne hören.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Mirjam Meckel schreibt über alles überall auf einmal.
Ja, so ist der Titel ihres gemeinsamen Buches mit Lea Steinacker über das Thema dieser Tage, künstliche Intelligenz. Also man kann es kaum glauben, es ist erst 22 Monate her, da ging ChatGPT online. Warum war es denn für Sie, auch als Forscherin, Ihr Wow-Moment? Und warum ist es so viel mehr als dieses Googlen, was wir ja eh schon kennen von Informationen?
Ich glaube, der Wow-Moment kommt vor allem daher, dass in diesem Augenblick, als ChatGPT auf den Markt gekommen ist, deutlich wurde, dass wir jetzt mit KI etwas tun können und dass KI das auch für uns tun kann, was wir bislang als wirklich kernmenschlich betrachtet haben. Das heißt, Texte formulieren, Gedichte schreiben, Musik komponieren, zusammenstellen, selbst Videos produzieren, neue Kunstwerke sich ausdenken. Das sind Dinge, die wir als menschliche Zivilisationserrungenschaften lange betrachtet haben und auch, wie man so schön neudeutsch sagt, als USP, als Unique Selling Proposition der menschlichen Gattung. Und jetzt sehen wir, huch, da kommt eine Technologie, die kann das auch alles. Die macht das ganz anders, als wir das machen. Da kommen wir sicher ja noch drauf. Aber die Ergebnisse sind so, dass man sie für Menschen Ergebnisse halten kann. Und das war schon ein ziemlich großer Wow-Effekt. Und ich habe mich tatsächlich deshalb gewundert, gefreut, ja, und auch ein bisschen verwirrt gefühlt, weil ich habe während eines langen Aufenthalts in den USA in Harvard University 2010 ein Buch geschrieben. Das heißt Next, Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns. Und da habe ich quasi ein Szenario aufgeschrieben aus der Perspektive eines letzten Menschen und aus der Perspektive eines Algorithmus, der die Welt übernommen hat. Und vieles, was ich da geschrieben habe, ist faktisch das, was wir jetzt erleben. Und dann dachte ich schon so, hoppala, da war ich damals im Science-Fiction-Modus eigentlich unterwegs. Und jetzt ist das der Realitätsmodus.
Ja, was die meisten natürlich erschüttert und erstaunt, ist das Tempo des Ganzen, wie sich das jetzt abrollt. Und ich habe mir auch so einen Huch- und Wow-Moment geleistet. Ich habe nämlich die neueste KI-Version befragt. Die kann ja Fachfragen auf dem Niveau eines Unidoktoranden beantworten, blitzschnell. Braucht es in 5 Jahren den Lehrstuhl in St. Gallen samt Frau Meckel noch? Was meinen Sie, war die Antwort?
Ich würde vermuten, dass die Antwort in eine Richtung geht, dass dort Themen adressiert werden, die sich weiterentwickeln werden und die dann eben auch mit dem Lehrstuhl sich weiterentwickeln oder der Lehrstuhl mit den Themen, so rum eher, sowas wahrscheinlich ein wenig Ausgleichendes, vermute ich.
Ja, ich habe es mir rausnotiert. Es beginnt schon mal recht nett, menschlich. Das ist eine spannende Frage.
Ist es auch.
Und dann sagt wer auch immer, ob es eine Sie ist oder ein Er, Forschen und Lehren erfordert auch menschliche Interaktion, kritisches Denken und die Fähigkeit, komplexe ethische und soziale Fragen zu adressieren. Von daher ist es wahrscheinlich, dass Ihr Lehrstuhl weiterhin bestehen wird, mit KI als unterstützendem Werkzeug. Das ist fast schon gnädig. Ja?
Das ist gnädig, es ist aber auch sehr generisch. Das könnte doch eigentlich auf jeden Lehrstuhl, über den wir heute reden könnten, zutreffen. Und entweder war tatsächlich die KI da sehr gnädig, wobei eine KI nicht gnädig sein kann, weil sie weder irgendwelche Intentionen noch irgendwelche Gefühle oder Zielsetzungen haben kann. Ich glaube eher, dass der Prompt, den sie eingegeben haben, also quasi die Frage, die sie ans System gestellt haben, wie wir Menschen das oft tun, relativ allgemein war, was wir gut verstehen, aber die KI muss sehr spezifisch adressiert werden, dass sie zum Beispiel jetzt über meinen Lehrstuhl in St. Gallen was sagt. Da muss man sehr genau beschreiben, was ist das für ein Lehrstuhl.
Sie kannte das ganz genau. Ich habe die ersten 10 Zeilen schon weggelassen.
Ah,
okay. Sie hat auch eine hohe Meinung von Ihnen. Aber was einen wirklich durcheinander bringt, je länger man mit der KI quasi konferiert, es klingt so, als mache sich da ein Gegenüber Gedanken.
Ja, das klingt so. Das ist der Traum oder Albtraum, den der britische Computerwissenschaftler Alan Turing schon in den 50er Jahren gesehen hat und deshalb seinen Test, den Turing-Test, entwickelt hat. Und der geht so, wir sitzen hinter einem Vorhang und auf der anderen Seite sitzt ein anderer Mensch und ein Computer, also steht ein Computer. Und wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, ob ich mit einem Menschen oder einem Computer rede bei den Antworten, die ich bekomme, dann hat der Computer den Intelligenztest bestanden. Faktisch, hat Turing gesagt, ist es komplett egal, was der Computer kann oder nicht kann. Wichtig ist allein, ob wir glauben, dass der Computer menschliche Intelligenz hat. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Die Simulation von Menschlichkeit, von Emotionen, von Intelligenz ist das, was wir in diesen Systemen sehen. Und das ist spooky, spukhaft, wie Albert Einstein gesagt hätte.
Ja, ich habe auch von Ihnen eine Studie gesehen, wonach Patienten befragt wurden. Die hatten also quasi einen KI-Doktor gegenüber, der genau zuhört und Tipps gibt, und ein menschliches Gegenüber. Und die fühlten sich am Ende beim KI-Doktor besser verstanden und aufgehoben. Sie hatten das Gefühl, das war empathischer.
Ja.
Sehr gruselig. Also ist auch natürlich fies für die echt menschlichen Mediziner.
Also wenn man als Mensch bereit ist, durch sein Leben hindurch zu lernen und sich immer mal wieder selber in Frage zu stellen, dann würde ich sagen, kann man eine Sache aus dieser Studie ableiten, dass offenbar Ärztinnen und Ärzte, und ich verallgemeinere nicht, ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf die Studie, aber dass Ärztinnen und Ärzte vielleicht ein bisschen wenig Zeit haben und auch ein bisschen wenig Aufmerksamkeit darauf richten, dass auch Patientenbeziehungen wirklich menschliche Interaktionen sind, die oft ja auch mit schwierigen Themen belastet sind, und dass man für diese Kommunikation Zeit braucht und nicht nur medizinische Professionalität und auch Einfühlvermögen.
Ja, was ich mir auch gemerkt habe beim Lesen, Fakt ist auch, gute Handwerker und Facharbeiter haben bessere Zukunftsaussichten als wir zwei, vor allem als ich.
Also das ist natürlich zugespitzt. Ich glaube schon, dass wir beide auch noch ganz gute Zukunftsaussichten haben, oder ich hoffe es zumindest.
Aber Sie sagen, Journalisten, Übersetzer, Programmierer, alle, die mit Text, Dialog, Kommunikation zu tun haben, Verwaltungsleute, Juristen bei einfachen Sachentscheidungen, also auch ein Haufen Mittelbau mit Abitur, der ist ersetzbar, aber keiner, der mir ein Klo einbaut.
Genau, das mit dem Klo ist schwierig. Selbst auch Fliesen verlegen, Elektrizitätsanschlüsse und so weiter sind Dinge, da werden wir irgendwann vermutlich hinkommen, wenn es uns gelingt, die Leistungen der Robotik noch weiter zu entwickeln und das dann eben mit künstlicher Intelligenz und der entsprechenden Software zu verbinden. Aber im Moment gibt es das nicht. Und insofern sind das Bereiche, wo wir Menschen brauchen. Und das wird sicherlich noch ein paar Jahre, vielleicht 10 Jahre oder auch noch mehr dauern.
Mit mir in Düsseldorf verbunden, die Kommunikationswissenschaftlerin Mirjam Meckel. Würden wir uns allerdings gegenüber sitzen, könnten wir einiges aus unseren Gesichtern herauslesen. Das wäre schon noch besser, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Ich finde, persönliche Begegnungen sind Elixier des Lebens. Das ist mit das Schönste, was man haben kann. Wobei ich natürlich auch durchaus versuchen kann, aus ihrer Stimme was rauszulesen. Es gibt ja nicht nur die visuellen Reize, die wir in der Interaktion haben, sondern auch Stimmen, die Art zu sprechen, verraten einiges. Natürlich auch Körperhaltungen, die sehe ich jetzt aber auch nicht.
Beim nächsten Mal sind wir wirklich beieinander. Ja, und ich erinnere mich an ein Seminar, da hieß es, das Gesagte, also der Sachinhalt, die reine Information, macht ein Zehntel aus, also in der Wirkung beim Gegenüber, der Eisberg unten drunter sozusagen. Wie spricht er? Was ist das für ein Typ? Glaube ich ihm? Mag ich ihn? Da schiebt noch viel mehr. Also in der Stimme steckt noch viel mehr. In ihrem Leben steckt gewaltig viel. Ein weiter Weg. Geboren sind sie im Juli 1967 in Hilden bei Düsseldorf. Habe auf der Karte nachgeguckt. Das liegt so am Rand. 50.000 Einwohner. Da gibt es noch eine ältere Schwester. Und jetzt Kindertage in den 70ern. Welches Bild steigt denn bei Ihnen spontan auf? Wo war die Miriam da?
Also ich war ein Kind, das viel draußen war. Wir hatten so eine große Wiese hinter der Siedlung, wo wir gewohnt haben. Und wir haben da ganz viel gespielt draußen. Ich habe irgendwie viel Erinnerung an schönes Wetter, an Pilze sammeln, die ich dann in meinem Rock nach Hause transportiert habe. Und meine Mutter hat die Krise bekommen, weil der gerade frisch gewaschene Rock von oben bis unten voller Lehm und Erde und Klumpen war. Also das sind so meine Erinnerungen. Ich war aber auch jemand, der sich immer schon sehr gut alleine beschäftigen konnte. Also als Kind so wirklich auch ein bisschen eine Tagträumerin. Ich habe stundenlang in meinem Zimmer sitzen können und mit mir selbst spielen können und mir Geschichten ausdenken können und so. Und das hat mich nicht gelangweilt. Also beides ist meine Kindheit.
Spannendes Gedankenexperiment. Was wäre, wenn es damals schon Tablets und Smartphones gegeben hätte und keine Langeweile mehr? Schwer zu sagen.
Ja, es ist schwer zu sagen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das klingt jetzt fast so ein bisschen anachronistisch zu dem, was ich tue und worüber ich arbeite. Ich bin ganz froh, dass ich eine Kindheit hatte, in der es das noch nicht gab. Weil ich glaube, der Suchtfaktor der permanenten Auseinandersetzung mit diesen Geräten, mit diesen Reizen, mit den Stimuli, die da permanent kommen, mit dem die Welt an den Fingerspitzen haben und einfach nur klicken müssen, aber eben auch alle Teile der Welt, nicht nur die schönen, sondern auch die schrecklichen und vor allen Dingen viel, ne, was wir über diese Geräte permanent beziehen können, ist einfach unfassbar viel. Das ist ein Overload an vielen Stellen. Und ich glaube, meine Kindheit war davon komplett unberührt. Und ich habe wirklich die Chance gehabt, dann eine Kindheit zu haben, wo ich bei manchen heute nicht mehr so sicher bin, ob sie die haben, weil sie einfach viel zu früh in diese Dinge reingeworfen werden. Ich sehe häufiger in letzter Zeit Eltern mit zwei kleinen Kindern im Restaurant sitzen und dann haben beide kleine Kinder ein iPad vor der Nase stehen und einen Kopfhörer auf. Und dann denke ich immer, diese Kinder werden, wenn sie mal erwachsener werden, ziemlich schwierige Sozialpartner für andere sein, weil die gar nicht gelernt haben, mal Frustrationstoleranz und mal auf andere eingehen und sich mal in einer Gruppe zurückzunehmen und andere mal reden zu lassen. Die sind nur in dem Sehkanal und dem Reizüberflutungskanal zwischen sich und dem elektronischen Gerät gefangen. Und das ist, glaube ich, wenn das Überhand nimmt, nicht gut.
Oder sie sind in einer Umgebung, wo es alle so halten und beieinander liegen und in ihr Smartphone schauen. Aber lassen wir das mal zur Seite, nicht gleich wieder das Abendland untergehen sehen. Sie waren ja auch mit einem Bein in einer anderen Welt, dank ihrer Eltern. Ich habe gehört, Ihr Vater lebt noch, der ist 95 mittlerweile.
Ja.
Also die haben den Krieg noch erlebt. Und das war auch im Alltag zu spüren, in der Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind.
Ja, meine Eltern waren beide Kriegskinder, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise, weil meine Mutter in Düsseldorf groß geworden ist und dann dort leider wirklich alles erlebt hat, was der Zweite Weltkrieg mit sich gebracht hat. Von Kinderlandverschickungen, weil die Kinder ja vor den Kriegsgeschehnissen sozusagen geschützt werden sollten, wo es aber dann auch Hunger und Kälte und weg von den Eltern als kleines Kind all diese fürchterlichen Erfahrungen gab. Meine Mutter ist ausgebombt worden mit ihrer ganzen Familie am Vorabend des Umzugs nach Österreich, wo mein Großvater einen neuen Job hatte. Und das sind Erfahrungen gewesen, wo ich so, als ich ein bisschen älter geworden bin und in der Lage war, mich damit auch etwas anders auseinanderzusetzen, gedacht habe, wow, so in ein Leben zu gehen, ist schon eine Prägung, die man befürchtungsweise nie wieder los wird. Und ich glaube, das war auch so. Mein Vater ist auf dem Land groß geworden, im Sauerland, und die Eltern hatten einen Lebensmittelladen und der hat vom Krieg gar nicht viel mitbekommen. Der erzählt uns heute noch die Geschichten, als der Krieg dann zu Ende war, wie sie sozusagen ein Stückchen Brot gegen eine Packung Zigaretten getauscht haben, mit Soldaten, und alte Motorräder gefunden haben, auf denen sie rumgeheizt sind. Der hatte eine ganz andere Beziehung zu dieser Erfahrung. Und ich weiß gar nicht genau, ob und wie meine Eltern das ausgehandelt haben, aber jedenfalls waren die beide vom Krieg sehr beeinflusst ihr Leben lang.
Ich denke mir auch, was der für einen Wandel mitgemacht und durchlebt hat mit 95 Jahren, was sich da alles verändert hat im Leben. Ich dachte mir in der Vorbereitung, wo ich gesehen habe, Ihr Vater war der Direktor Ihrer Schule. Also Sie waren Tochter auf seiner Schule. Das stelle ich mir speziell vor im Unterricht.
Das war auch speziell. Im Unterricht habe ich ihn nie gehabt. Das hat er strikt getrennt und das ist sicherlich auch richtig so. Meine Eltern wollten auch nicht, dass diese Situation entsteht. Ich habe mich dann quasi so lange beschwert und auch irgendwann durchgesetzt, weil meine Freundinnen alle auf diese Schule gegangen sind, dass sie dann nachgegeben haben. Und das war okay. Ich hatte nur das, also mein Eindruck war, dass ich immer ein bisschen schärfer beobachtet worden bin und auch ein bisschen strenger beurteilt worden bin.
Also kein Bonus?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, bloß nicht in den Verdacht kommen, dass man einen solchen gibt und deshalb lieber mal ein bisschen genauer hingucken. Und mein Vater, so in der Pubertätszeit, haben wir natürlich dann schon auch kleine Clashes gehabt, wenn ich dann, weiß ich nicht, 5 Minuten zu spät zur Schule kam, weil ich ja noch dringend meine Haare machen musste oder sonst irgendwas, was in dem Alter wirklich absolut unabdingbar ist.
Wichtiger.
Dann stand der vorne im Eingang und sagte, wo kommst du denn jetzt her? Und ich dachte so, nun ja.
Von daheim.
Genau.
Aber es wurde naturgemäß doch ein gutes Abi und dann kam das Studium Kommunikationswissenschaft, Sinologie, also Chinesisch, Politik und Jura. Frau Meckel, konnten Sie sich nicht entscheiden?
Das ist auf eine Art richtig. Ich wollte gerne Jura im Nebenfach studieren, im Rahmen des damals Magisterstudiums und das hat die Universität nicht erlaubt, das war damals nicht möglich. Mich hat es aber interessiert und dann habe ich einfach das als zweiten Studiengang nebendran studiert, habe da alles gemacht, was man fürs Studium braucht, habe aber kein Examen gemacht, weil ich dann in den ersten Kombinationsfächern promoviert habe irgendwann und dann dachte, ich muss jetzt auch mal irgendwie arbeiten und Geld verdienen und jetzt reicht's auch mal.
Aber breite Interessen, wie man so schön sagt und auch wenn Sie gleich aufseufzen, eine Überfliegerin, Doktorarbeit mit 27, zeitgleich Moderatorin, Reporterin, Dozentin an der Uni, Professorin mit 32 und zugleich Direktorin des Instituts. Also Sie halten sich gern viel auf und Sie lieben auch Verantwortung?
Ich glaube schon, dass Verantwortung etwas Schönes ist, weil Verantwortung kommt ja mit Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit, auch neue Wege zu eröffnen, um in die Zukunft zu gehen. Und das hat mich immer fasziniert. Und dazu würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob Überfliegerin, diese Begriffe mag ich tatsächlich nicht so gerne.
Naja, aber jüngste Professorin, da muss man schon ein bisschen was auf dem Kasten haben.
Naja, was ich, glaube ich, für mich in Anspruch nehmen kann, ist, dass ich mich sehr gut konzentrieren kann. Also ich kann mich wirklich in einen Tunnel reinbegeben und dann Dinge wirklich zu Ende denken, durchdenken, zu Ende machen, mich auch davon nicht abbringen lassen. Und das ist eine hilfreiche Eigenschaft, wenn man vor allen Dingen sehr viele unterschiedliche Sachen auf einmal jonglieren muss.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Miriam Meckel. War mal Deutschlands jüngste Professorin.
Mit 32 Jahren und ist jetzt mit mir in Düsseldorf verbunden. Ja, was für ein Glück, denn sie schrieb auch den Bestseller Vom Glück der Unerreichbarkeit. Ich weiß nur nicht, wie viele solcher Glücksminuten sie sich täglich schenken.
Oh, einige.
Ja?
Ja, tatsächlich. Ehrlich? Ganz ehrlich, das gelingt natürlich nicht jeden Tag, aber ich bin zum Beispiel jemand, der morgens eine Stunde sich nimmt, wann immer ich das wirklich kann und mit Musik im Winter am Feuer oder im Sommer auch vielleicht mal draußen einfach sitze oder einen Spaziergang mache, einen Tee trinke und einfach so für mich bin, mit meinen Gedanken, was lese für mich, auch oft dann einfach einen Roman und nicht irgendwas, was ich beruflich brauche. Damit fängt das schon mal an und ich brauche tatsächlich zwischendurch Momente der Ruhe. Ich kann auch so ein Gewusel und Menschenmengen und so jetzt über eine längere Zeit nicht so gut haben. Irgendwann reicht es mir dann und dann klinke ich mich da auch aus.
Ja, Sie waren ja eine ganze Zeit lang auf der Überholspur, kann man sagen, und haben eben anno 2007 dieses Buch geschrieben, Vom Glück der Unerreichbarkeit, Wege aus der Kommunikationsfalle der ständigen Überforderung und Erreichbarkeit. Sie haben damit einen Nerv getroffen, das wurde aber 1000-mal verkauft, war ein Bestseller. Ich dachte mir nur, wie kann es dann sein, dass diese schlaue Mahnerin und Schreiberin ein Jahr später selber in der Klinik landet mit Burnout, Schrägstrich Nervenzusammenbruch oder Schrägstrich Depression, wie man es nennen mag.
Naja, man könnte jetzt selbstkritisch sagen, das war Unfall mit Ansage. Und das passt ein bisschen zu mir, weil ich extrem gut darin bin, Dinge theoretisch zu analysieren. Und das ist im Glück der Unerreichbarkeit ja auch passiert. Das heißt aber nicht immer, dass ich das dann auch perfekt auf mein eigenes Leben übersetzen kann. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr zwischen den Büchern jetzt oder die zwei Jahre gar nicht der relevante Zeitpunkt sind, sondern ich habe tatsächlich an einer bestimmten Stelle wie so eine Implosion erlebt. Und ich würde heute sagen, der Begriff, der passend ist und der, den ich auch angenehmer finde als Burnout, ist der Erschöpfungsdepression, weil einfach zu viel auf einmal war. Meine Mutter war gestorben, das war, während ich einen neuen Job hatte an der Uni St. Gallen. Ich bin dann ganz viel hin und her geflogen zwischen Zürich und Düsseldorf, um irgendwie betreuen zu können, helfen zu können auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber natürlich auch diese neue Stelle irgendwie anzunehmen und auszufüllen. Und ein paar andere Dinge kamen dazu und irgendwann war einfach was aus und dann ging nichts mehr.
Ich habe das Buch auch gelesen und ich finde es enorm stark. Brief an mein Leben, es ist persönlich. Es hat einen bitterschönen Auftakt, der noch lang nachhallt. Sie haben ja 2 Tage Schweigen und Nichtstun verordnet im Zimmer der Klinik. Sie schauen aus dem Fenster und sehen anfangs doch relativ wenig, weil die Gedanken noch so rasen. Für Sie war das eine Art Vollbremsung, oder?
Ja, das war eine Vollbremsung und ich war, glaube ich, überhaupt nicht geübt darin, zwischendurch diese Pausen zu machen, von denen wir eben gesprochen haben. Auch Meditation, Sport, bestimmte Formen von Yoga und so, das mache ich heute alles, sodass immer wieder zwischendrin eben Momente entstehen der Behutsamkeit, der Ruhe, des Rückzugs und ich weiß, dass das für mich sehr wichtig ist. Das war es übrigens immer. Ich habe das auch früher gespürt, aber ich habe damit nichts machen können. Ich habe nicht verstanden als jüngere Frau, dass das irgendwann schief gehen wird, wenn man permanent gegen seine eigenen Grenzen anrennt.
Weil sie es auch lustvoll gemacht haben, oder? Gern und gut. Es gibt ja auch diesen guten Stress, der Energie auch bringt, oder?
Das stimmt, aber guter Stress führt auch nicht zu so einer Folge. Das ist dann schon eher der negative Stress, der sowas verursacht. Und ich glaube schon, dass der auf Dauer wirklich sehr zehrend und irgendwann auch zerstörerisch ist.
Haben Sie denn diesen Stofffetzen noch, zu dem es auch eine Geschichte gibt?
Ich habe den noch, aber den trage ich nicht mehr mit mir rum, weil ich ihn tatsächlich inzwischen schon seit längerem nicht mehr brauche, weil ich das ohne etwas anzufassen spüren kann, was für mich wichtig ist. Und ich habe da andere Wege gefunden, mich besser mit mir selbst zu verbinden und in mir selbst zu verankern.
Damals, muss man vielleicht doch erklären, für alle, die jetzt Fragezeichen haben im Kopf, aus einem Geschirrtuch herausgeschnitten von ihrer damaligen Partnerin, der Anne Will, die sie erinnern wollte daran, das Leben besteht aus Zeit und Raum. Und wie kommt dann der Stofffetzen ins Spiel, wenn man ihn ins Licht hält?
Naja, der Stofffetzen ist durchlässig. Ein Geschirrtuch kann man gegen das Licht halten und kann sehen, dass da das Licht durchdringt. Und für mich war das eine Manifestation des Moments, dass das Raum sein muss in meinem Leben. Und auch sozusagen das Leben nicht immer in einen Koffer gepackt werden kann und rumgeschleppt werden kann, sondern auch einen Ort braucht, wo es sich wirklich entfalten kann und wo es einfach sein kann.
Ich dachte mir dann nur, Sie haben mit dem Buch in der Klinik begonnen, Frau Meckel.
Nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe in der Klinik für mich Notizen gemacht, weil ich das immer mache, um bestimmte Dinge einfach festzuhalten und weil für mich Schreiben auch eine Art von Nachdenken ist. Und,
aber Sie haben es wieder produktiv verwertet.
Ich habe es dann verwertet.
Zu einem Bestseller.
Das kann man ja nicht wissen, wenn man etwas aufschreibt, was das wird. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Ich habe es auch lange erstmal liegen lassen und eigentlich vor allem benutzt, um Menschen, die mir nahestehen, irgendwie ein bisschen besser vermitteln zu können, was eigentlich los ist. weil das auch manchmal schwierig ist, darüber zu reden. Und dabei war dieser Text sehr hilfreich. Und daraus hat sich irgendwann durch einen Zufall dann ein Kontakt ergeben zum Rowohlt Verlag, die gesagt haben, wollen Sie das nicht machen? Dann habe ich noch sehr lange nachgedacht, weil auch viele Menschen mir gesagt haben, auf keinen Fall. Und ich habe es dann für mich anders entschieden, weil ich gedacht habe, für mich ist das ein Befreiungsakt, wenn dieses Thema mal in der Öffentlichkeit ist, mal raus ist aus meiner alleinigen innersten Zone. Und das ist für mich wie eine Lebensversicherung, dass ich einfach sagen kann, das ist mir passiert. Und wer damit nicht umgehen kann, muss es auch nicht. Aber ich bin nur ich mit dieser Erfahrung. Und das, ehrlich gesagt, hat für mich sehr gut funktioniert.
Beim flüchtigen Draufschauen auf das Danach fragt man sich natürlich, hat sie denn wirklich tiefgreifend was gelernt und geändert? Denn danach Chefredakteurin Wirtschaftswoche, bald Herausgeberin, Verlegerin, zurück an die Uni. Sind Sie noch gefährdet? Sind Sie eine andere? Gehen Sie ganz anders damit um?
Es wäre jetzt wahrscheinlich vermessen zu sagen, ich bin nicht gefährdet. Weiß ich das? Ich kann das gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass in meinem Leben sich wirklich einiges sehr grundsätzlich verändert hat, was meine Verbindung mit mir selbst angeht. Ich lebe im Mittelpunkt meiner Identität und das habe ich früher nicht immer getan, weil ich das Gefühl hatte, es gibt sehr viele Dinge, die von außen spannend auf mich zukommen. Es gibt vielleicht auch Erwartungen, die ich erfüllen muss. Und ich habe jetzt eine andere Haltung dazu. Das geht vielleicht auch einher damit, dass man, wenn man älter wird, mehr Erfahrung hat, mehr Lebenserfahrung hat.
Sie sagen öfter auch mal Nein.
Ja, auch das, klar. Ja. Mhm. Ich frage mich, wenn ich jetzt dazu Ja sage, würde ich am Vorabend, wenn es soweit ist, dass es passiert, immer noch gut finden, dass ich es mache? Und dann entsteht sehr häufig das Gefühl, nein, das würde ich nicht.
Habe ich ja Glück, dass Sie in der Leitung sind.
Das stimmt.
Ja, schön. Man hört auch, dass Sie da durchgegangen sind, für sich was mitgenommen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Miriam Meckel sagt, gebt dem Zufall eine Chance.
Ja, warum soll ich ihm eine geben?
Weil er die schönsten Momente produziert, die ich nicht erwartet habe, auf die ich mich nicht vorbereitet habe und die manchmal ganz intensive Veränderungen im Leben mit sich bringen können.
Dann soll man auch mal die Dating-Plattform sein lassen und abends sich durch die Stadt treiben.
Na, es könnte ja auch zufällig eine super Verbindung auf einer Dating-Plattform geben, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber klar, also wenn ich, weiß ich nicht, durch eine Stadt streune, einfach zulasse, dass mir Menschen und Dinge begegnen und ich Menschen und Dingen begegne, dann kreiere ich mal den Boden dafür, dass sowas passieren kann, was die englische Sprache so schön mit Serendipity beschreibt. Die unerwartete, nicht gesuchte Begegnung mit etwas total Überraschendem.
Das Gegenteil des digital Herausfindbaren und Erwartbaren. Ich spreche mit Miriam Meckel, Co-Autorin des Buches Alles überall auf einmal, über die KI-Revolution. Jetzt habe ich jüngst noch einen Grundschüler im Ohr, der sagte leicht pampig, wozu noch lernen, wenn die KI alles besser weiß?
Das ist eine Frage, die, glaube ich, im Moment viele Eltern plagt, weil ihre Kinder sie stellen und weil natürlich auch nachvollziehbar ist, dass in einem bestimmten Alter man sich fragt, warum soll ich mich jetzt mit Diktaten aufsetzen oder sonstigen Dingen abquälen, wenn es doch jetzt diese KI-Tools gibt, die das alles ganz toll machen können. Das Problem dabei ist nur, dass wir Menschen natürlich über das Erlernen von Lesen, Schreiben, Rechnen, über Gespräche und Kommunikation unsere Persönlichkeit ausbilden, zum kritischen Denken uns hin entwickeln. Und wenn wir das alles nicht mehr tun, dann werden wir irgendwann so automatisierte Püppchen sein, die auch gar nicht mehr in der Lage sind, KI so einzusetzen, dass sie uns helfen kann. Das heißt, wenn wir wirklich in diesem Zusammenspiel von Mensch und Maschine diejenigen sein wollen, die im Driver's Seat bleiben, am Steuer bleiben, dann müssen wir schon was dafür tun, dass wir uns als Persönlichkeiten bilden. Und dafür gehört all das dazu, was wir im Lernprozess unseres Lebens machen.
Aber wir kennen alle die menschliche Faulheit und den Wunsch, den geringsten Widerstand zu erfahren, wenn man weiß, wie praktisch das ist. Also ich habe ja gesehen Beispiele, Ich fotografiere einen Kühlschrank und frage, was könnte ich daraus kochen? Oder ich fotografiere eine Pflanze und frage, was fehlt ihr? Ganz abgesehen von den Texten und Liedern zu Omas 80. möchte ich wissen, wie viele Songs gerade komponiert werden von der KI zu solchen Anlässen. Also künftig wird eine große Mehrheit sagen, jetzt lasse ich mir erstmal was vorschlagen und dann überlege ich mir vielleicht noch selber was.
Ja, das stimmt. Das hat natürlich auch nicht erst jetzt mit der generativen KI angefangen, sondern das ist ja über das ganze System der Empfehlungsalgorithmen, ob das bei der Google-Suche ist oder im Facebook-Stream war oder bei Instagram mit den Werbeangeboten und so, da ist ja das auch alles das Gleiche. Da ist natürlich zum Teil auch KI immer schon dahinter gewesen, aber eine andere als die, die wir jetzt anschauen. Und es hat trotzdem schon damals auch dazu gereicht, dass wir unsere Perspektive durchaus verengt haben, weil wir immer nur vorgeschlagen bekommen haben, was wir sowieso mögen, wollen, suchen und gerne kaufen. Und das verengt schon den Blick auf die Welt ein bisschen. Und es führt aus meiner Interpretation auch dazu, dass wir so viel Schwierigkeiten haben, in letzter Zeit miteinander ins Gespräch zu kommen, auf eine konstruktive Art und Weise. Weil man ja schon sich fragt, was ist eigentlich los in unserer Gesellschaft, wenn es nur noch immer die eine richtige Meinung gibt und das andere nicht mehr gesagt werden darf und wir mit ganz viel Verboten und Vorschriften aufeinander eindreschen und den anderen immer sofort zum Gegner erklären. Das ist etwas, was mir Sorgen macht und was tatsächlich schon auch ein bisschen mit der technisierten Kommunikation und all den Empfehlungssystemen bis hin zu KI zu tun hat.
Weil jeder eines Tages seine KI gleichsam gegenüber hat, die weiß, wie er tickt und ihm dann auch ähnliche Vorschläge macht und Angebote.
Ja, ich glaube, das werden wir erleben in den nächsten Jahren. Das ist ja das große Thema der personalisierten KI-Agenten. Das heißt, das sind dann ganze Systeme aus verschiedenen KI-Anwendungen, die umfangreiche Handlungsabläufe vollziehen können, also ganze Reisebuchungen für einen dreiwöchigen Urlaub in Mexiko oder was auch immer, ganze Abfolgen von Aufgaben im Büro und so, das kann man alles automatisieren lassen dann auf Basis der eigenen Präferenzen. Das wird in vielerlei Hinsicht extrem hilfreich sein und wirklich auch sehr viel nervtötende Arbeit uns abnehmen, aber es wird eben auch dazu führen, dass das, was Sie eben gesagt haben, passiert. Man lässt sich immer erst mal was vorschlagen, bevor man selber anfängt zu denken.
In jedem Fall sind die Möglichkeiten faszinierend. Es ist ein Werkzeug in unseren Händen, das können wir zum Guten, zum Bösen verwenden. Einen besonders schillernden Gedanken fand ich, KI ist ja extrem gut im Muster erkennen, auch im Kommunikationsmustern von Tieren. Es wird wohl damit begonnen, herauszufinden, was die Wale singen. Es ist dann auch nicht mehr so fern, dass ich in einer Art und, ja, kommunizieren könnte mit Katzen, Hunden, Kühen, Schweinen, also die sich dann ausdrücken und Alexa in Anführungszeichen sagt mir, was mein Hund von dem 10. Pansen zum Frühstück hält. Das wird ja so eine tiefgreifende Veränderung. Wahrscheinlich gibt es dann Massenvegetarier.
Ja, zum Beispiel. Es wird eine ganz andere Wahrnehmung sein, wenn ich mit der Kuh, die ich danach essen möchte, vorher ein Gespräch darüber geführt habe, wie sie das findet, dass ich sie esse.
Ich kann mir zwar jetzt schon denken, aber sollte wirklich das einen Ausdruck finden? Wow.
Also ich kann mir das gut vorstellen, weil natürlich Tierlaute, da gibt es verschiedene Studien inzwischen, auch eine Form von Systematisierung haben. Bei Walen, bei den Walgesängen wissen wir das, aber es gibt auch eine Affenart, mit der das gerade erforscht wird und wo festgestellt wird, dass es so zu sein scheint, dass die Äffchen sich gegenseitig Namen geben, die sich in bestimmten Lauten ausdrücken. Und wenn man die Laute an die Äffchen zurückspielt, reagieren die ganz anders, als wenn man generisch die anspricht zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, wo ich denke, wenn wir es gut machen, könnte das dazu führen, dass wir eine, ich meine das jetzt wirklich im positiven Sinne, humanere Welt bekommen, nicht im Sinne der Perspektive, die ausschließlich auf den Menschen gerichtet ist, sondern dass wir unsere Ansprüche und Werte, die wir zumindest ja in Teilen haben, hoffentlich, dass wir die eben erweitern und auch auf die Tier- und Pflanzenwelt ausdehnen könnten. Und das, glaube ich, wäre eine Revolution in der Wahrnehmung des Menschen in seiner Umwelt.
Ja, eine Revolution sicher auch in der Medizin, in den Pharma-Testreihen, in dem Abgleich von Zellmutationen, 24 Stunden akribisch, ohne Ermüdung. Also da wird einiges rasant besser, aber dieselbe KI kann mir auch erklären, wie ich leicht Bomben und Gifte herstellen kann.
Genau. Das ist nichts anderes als das, was wir eigentlich bei jedem Werkzeug in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit kennen. Sie können auch einen Hammer benutzen, um einen Nagel in die Wand zu schlagen und ein Bild dran aufzuhängen. Oder Sie nehmen ihn und schlagen einem anderen Menschen den Kopf ein. Beides geht. Das Werkzeug hat keine Intention, weder in die eine noch in die andere Richtung und auch keine Verantwortung dafür. Das ist der Mensch, der es anwendet.
Was mich nur schwer nachdenklich gemacht hat, zuletzt in diesem Kapitel vor Tagen ein langes Gespräch mit einem KI-Pionier hinten, der ist ausgestiegen, weil ihm ja angeblich, so sagt er, sehr flau geworden ist und er sagt, das läuft jetzt aus dem Ruder. Es ist nicht mehr rechtzeitig zu regulieren und die Folgen sind unabsehbar.
Also ich finde erstmal bemerkenswert, dass jemand so eine Warnung ausspricht, der selbst ja wesentlicher Teil der Bewegung gewesen ist. Jeffrey Hinton hat ganz wesentlich dazu beigetragen in der Forschung und Weiterentwicklung von KI, dass wir das jetzt haben, was wir haben. Was ich daran schwierig finde, ich habe mir das sehr genau angeguckt, ist, dass er gleichzeitig in neue Startups und Unternehmen investiert, die genau die Dinge bauen, vor denen er warnt. Das scheint mir dann nicht ganz konsistent im Verhalten zu sein.
Auch menschliche Intelligenz kann amoralisch sein. Sie hören Bayern 2, 1:1 der Talk und mit mir in Düsseldorf verbunden ist Miriam Meckel. Und ich frage mich, hat sie als Medienprofessorin das Ausmaß des Echos überrascht, als sie 2007 bekannten, Anne Will und ich, wir sind ein Paar?
Nö, das hat mich nicht überrascht.
Das haben Sie kommen sehen. Ist es denn ein Zufall, dass ein Medienstar und eine Medienprofessorin zusammenkamen?
Das ist eine gute Frage, aber da das ja meine Lebenshistorie ist, die inzwischen nicht mehr meine Lebensgegenwart ist, habe ich jetzt im Moment auch gar keine Motivation, darüber zu spekulieren.
Man kann nur sagen, dieses Outing vor 17 Jahren, also heute wird es nicht mehr solche Schlagzeilen machen, oder?
Nee, das ist ja auch gut so, weil richtigerweise wir eine gesellschaftliche Entwicklung vollzogen haben, jedenfalls in Teilen unserer Welt und in Teilen unserer Gesellschaft, wo immer mehr solcher Nachrichten dazu geführt haben, dass das auch ein Stück Lebensalltag geworden ist. Und das finde ich ganz richtig und ganz gut.
Ja, und ich habe auch gelesen, Ihr Vater, der 95-Jährige, der vielleicht auch zuhört, katholischer Theologe, war hoch erfreut, dass Sie endlich damit rausgerückt sind und damals so in guten Händen sich fühlten.
Also ich weiß nicht, ob er hoch erfreut war, aber er war immer sehr unterstützend und er hat sich jedenfalls darüber nicht aufgeregt und hat das alles mit Interesse zur Kenntnis genommen.
Ich weiß, dass Sie eine Arbeit gemacht haben über Home Story, Personal Interest, wohin das auch führt, die Inszenierung von Prominenz und Schicksal am Beispiel von Diana und dass Sie selber aus verständlichen Gründen das ganz anders haben möchten und sich da raushalten. Ich habe mir jetzt diesen Wow-Moment mal genommen und ChatGPT gefragt, was weißt du über das Privatleben von Miriam Meckel? Und wissen Sie, was die Reaktion war?
Nein.
Es tut mir leid, aber ich kann keine Informationen über das Privatleben von Personen teilen. Kann ich dir bei etwas anderem helfen?
Naja, das ist ja auch vielleicht ganz gut, weil wir wollen, glaube ich, nicht unbedingt, dass diese Technologie im Wesentlichen sich darauf fokussiert, jetzt sozusagen eine Turboschleuder für das zu werden, was die Boulevardmedien jeden Tag zu tun versuchen. Also,
da hat jemand aufgepasst beim Programmieren.
Ja, richtig. Ja.
Und es braucht Regeln. Aber sind wir noch mal kurz bei Herrn Hinton. Er sagt, weltweit ein Verzögern, ein Stoppen, ein tiefgreifendes Regulieren, er sieht's nicht mit den Großmächten, den Großkonzernen. Einer wird immer am Basteln sein. Hat er da so Unrecht?
Nein, hat er nicht Unrecht, aber ich glaube nicht an diese Verzögerungsstrategie. Das haben ja verschiedene schon thematisiert. Elon Musk hat das auch gefordert, um dann kurz darauf sein eigenes Modell anzukündigen und sich selbst als Marketing-Gag damit sozusagen zu entlarven. Ich glaube, wir haben auch historisch gesehen andere Beispiele, wenn Sie an die Atombombe denken, wo wir ein ähnliches Problem haben, dass wir eigentlich eine globale Herausforderung haben, weil wir auch eine globale Bedrohung haben und dann eben Non-Proliferation, Nichtverbreitungsabkommen geschlossen werden mussten und das ein extrem mühsamer Aushandlungsprozess war. Aber bislang hat es ja funktioniert. Und ich hoffe wirklich auch, dass wir bei dieser Technologie, die für so viel Gutes einsetzbar ist, verstehen, dass wir da einfach so miteinander umgehen müssen, dass alles, was wir tun, eben auch auf uns zurückfallen kann, wenn andere das auch tun. Und wenn wir diese Vorsicht walten lassen, dann, glaube ich, haben wir eine Chance.
Und Sie stehen auch am Rand bereit als Mitgründerin von ADA, eine Plattform für digitales Lernen, die bereit macht für den tiefgreifenden Wandel. Denn ob man sich nun sträubt oder nicht, dieser Wandel kommt, und zwar gewaltig.
Ja, der ist schon längst da, der kommt nicht erst. Und ich glaube, für jede Organisation, für jedes Unternehmen, für jede Regierung ist es wichtig, da wirklich auf Augenhöhe mit der Entwicklung zu sein. Das ist das, was wir mit ADA machen, indem wir helfen, dass Mitarbeitende wirklich zu Transformations Enablern werden, dass sie helfen können, ihre Teams wirklich in diese Zeit zu führen und mit einer verantwortlichen Anwendung der Technologie eben dann voranzugehen. Das ist unsere Mission und ich glaube, das ist auch dringend nötig in unserer Zeit.
Und unsere Mission war, eine Stunde darüber aufzuklären, darüber zu reden. Vielen Dank für diese Stunde Lebenszeit, Mirjam Meckel.
Ich bedanke mich auch, Herr Johr.
Das Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Und noch ein Tipp von uns. Vom 15. bis 19. Oktober läuft in Nürnberg das BR Podcast Festival. Dort sehen und hören Sie leibhaftige Macher und Schöpferinnen von Tatort Geschichte, Lachlabor und eben auch von 1:1. Caro Matzko trifft auf Freiherr Karl Theodor zu Guttenberg. Tickets gibt's unter podcastfestival.de.